Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und da kommt das Regionaljournal.
Das Regionaljournal Zentralschweiz, Thema heute am Abend. Die Stadt Luzern spart 17 Millionen, die Bürgerlichen setzen sich durch. Die Schweizer Regierung muss über die Bücher beim Budget 2011. Zobalden geht mit dem Jugendhaus einen alten Wunsch in Erfüllung. Dann haben wir es vom Geiselklöpfen, einem Brauch, der nicht überall gut ankommt. Und das Wetter, morgen ist bewölkt, zwischen ich und Sonne. Am Mikrofon ist der Peter Portmann. Die Stadt Luzern spart. Das Parlament hat heute im 17 Millionen Franken schweren Sparpaket zugestimmt. Bei der Debatte, die fast den ganzen Tag gedauert hat, dabei war der Beat Vogt. Beat Vogt, wo spart die Stadt jetzt?
Ein bisschen überall. Es sind 134 Massnahmen, die hier ausgeschafft worden sind, damit die knapp 17 Millionen können erreicht werden können. Und wirklich in allen Bereichen. Ich kann ein paar Beispiele geben, was viel zu reden gegeben hat. Zum Beispiel Beitragskürzungen beim Jugendhaus Treibhaus, wo 50.000 Franken weniger überkommt. Dann ist auch das Personal diskutiert worden. Dort ist der Lohnanstieg, den man ursprünglich geplant hat, ein bisschen niedriger gemacht worden. Es gibt also weniger, mehr Lohn, sozusagen. Und dann ist der Schwimmunterricht zum Beispiel in der Schule bei der vierten Klasse gestrichen worden.
Wie haben die Bürgerlichen begründet, dass das Sparpaket jetzt unbedingt brauche?
Ja, da ist es um die schlechten finanziellen Aussichten gegangen von der Stadt. Also über die nächsten Jahre gibt es grosse Defizite. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass die Pflegefinanzierung ganz teuer wird für die Stadt. Hat aber auch damit zu tun, dass es Steuerausfälle gibt wegen dem kantonalen Steuergesetz. Und um das ein bisschen abzufedern, das hat der Finanzdirektor, der Stefan Roth, gesagt, müssen wir das Sparpaket haben.
Sparen ist für den Stadtrat kein Selbstzweck oder kein Vergnügen, sondern schlicht Notwendigkeit angesichts von der schwierigen Entwicklung des Finanzhaushalts in den kommenden Jahren.
Der Stefan Roth hat auch betont, dass das Sparpaket nur ein Teil ist. Es muss auch natürlich mehr Einnahmen geben für die Stadt Luzern, zum Beispiel mit Wirtschaftsförderung. Also man muss wirklich die Wirtschaft entwickeln.
Jetzt war die Rede von Defizit in den nächsten Jahren. Was hätten denn die Linken machen wollen?
Ja, die Linken haben vor allem ein Rezept gehabt. Sie haben gesagt, das brauche ich jetzt, eine Steuererhöhung. Das ist auch klar und wichtig. Es gibt auch andere Gemeinden im Kanton, die das machen. Wir können einfach die viel höheren Ausgaben, die die Gemeinden haben, nicht anders abfedern. Aber die SP hat auch alternativ Sparvorschläge gebracht. Und zum Beispiel einen bei den Löhnen hat gefunden, die Stadtregierung soll 10% weniger Lohn haben und auch das Stadtparlament selber, sie selber, sollen 5% weniger Lohn haben. Der SP-Grossstadtrat Markus Elsener hat das begründet.
Um als politische Verantwortungsträger glaubwürdig zu sein, sind Zeichen von grösster Bedeutung. Nicht unbedingt der Umfang, sondern die Tatsache, dass wir, Stadtrat und Parlament, auch unser bisschen zu dieser Sanierung beitragen, ist aus Sicht der SP-JUSO-Fraktion unabdingbar. Wer verlangt, dass die anderen den Gürtel enger schnallen müssen, der muss zuerst bei seinem eigenen Gürtel anfangen, vor allem wenn es dort drunter noch einen Speckgürtel hat.
Die Idee ist aber auch abgelehnt worden. Die Mehrheit des Parlaments hat gefunden, es sei jetzt schon schwierig genug, gute Leute zu finden für die Politik und man soll da nicht noch weitere Hindernisse aufbauen.
Jetzt hat sich das Stadtparlament fast den ganzen Tag mit dem Sparpaket beschäftigt. Ist der regelrecht gehandelt worden?
Nein, schon nicht wirklich. Es war eigentlich nicht eher eine einseitige Diskussion gewesen. Ein Anlaufen von der Linken, die mit Anträgen gekommen sind und die auch länger begründet haben und dann selten eine Antwort bekommen haben von bürgerlicher Seite. Die haben die Anträge abgelehnt. Die Linken haben dann auch den Vorwurf gemacht, das sei Diskussionsverweigerung. Aber die bürgerlichen Parteien sind der Meinung, die Diskussionen seien vorher schon geführt worden. Und man soll das Sparpaket nicht auseinandernehmen. Der Thomas Gmür von der CVP hat so gesagt.
Die CVP ist nicht ob aller Massnahmen erfreut, aber es bringt nichts, einzelne Massnahmen aus dem Paket herauszugreifen und es bringt auch nichts, das Paket mit noch weiteren Massnahmen zu beladen.
Und die bürgerlichen Parteien haben sich daran gehalten, sie haben das Sparpaket abgesegnet und haben alle Gegenanträge geschlossen abgelehnt. Und damit ist jetzt das 17 Millionen Sparpaket mit diesen 134 Sparmaßnahmen unter Dach und Fach.
Diskussion oder Diskussionsverweigerung, also je nach Standpunkt. Was heute ja auch noch können zu reden geben, dass sie die umstrittenen Abgangsentschädigungen vom Litauer Gemeinderat, immerhin sitzt der damalige Gemeindepräsident jetzt im Stadtparlament. Ist das im Rathaus heute ein Thema gewesen?
Also im Rathaus war es ein Thema, war überall präsent, aber nicht im Parlamentssaal innen. Nur in der Pause haben die Parlamentarier über das geredet. Das hat einen einfachen Grund, es hat gar keine Möglichkeit gegeben, offiziell im Parlament über das schon zu reden, weil für dringliche Vorstöße ist es halt einfach schon zu spät gewesen bei dieser Sache und damit haben sich die Diskussionen wirklich auf Pause beschränkt.
Der Beat Vogt war das gewesen, über einen langen Tag im Luzerner Stadtparlament. Im Kanton Schweiz kommt die Regierung unter Druck. Es zeichnet sich ab, dass sie beim Budget 2011 über die Bücher muss. Nach der SVP will jetzt auch die FDP das Budget mit einem Minus von 140 Millionen Franken nicht akzeptieren. Das heisst, dass im Kantonsrat der Voranschlag voraussichtlich gebodigt wird. Ein happiger Brocken für den neuen FDP-Finanzdirektor vom Kanton Schweiz, Marlis Zehnder.
Der Finanzdirektor Kasper Michel hat das tiefrote Budget zwar nicht selber ausgeschafft. Es kommt von seinem Vorgänger Georg Hess. Trotzdem, die Situation ist unerfreulich für den FDP-Regierungsrat Michel. Vor allem, weil ihm jetzt auch seine eigene Partei die Unterstützung verweigert. Wie schon die Staatswirtschaftskommission und die SVP verlangt jetzt eben auch die FDP, dass die Regierung die Ausgaben für nächstes Jahr muss kürzen, dass der reiche Kanton Schweiz muss sparen. Es ist bitter für einen neuen Finanzdirektor, denn er hat vor kurzem deutlich gemacht, die Regierung wette, dass der Kantonsrat das Budget annimmt, trotz einem happigen Defizit von 140 Millionen Franken. Aufs nächste Jahr will man dann Änderungen anpacken, hat Kasper Michel versprochen. Dass seine Partei dabei nicht mitmachen will, zu dieser neuen Ausgangslage, hat der Finanzdirektor heute nichts sagen. Das Ganze sei Sache der Gesamtregierung. Nur so viel, die Fakten seien ja jetzt auf dem Tisch. Und die Fakten zeigen, das Budget im Kanton Schweiz ist so gut wie durchgefallen, obwohl der Kantonsrat erst Mitte Dezember darüber beratet. Denn mit der CVP und der SP steht nur noch eine Minderheit hinter der Regierung und ihrem roten Budget. Wenn die beiden rechtsbürgerlichen Parteien zusammenspannen, und so sieht es jetzt aus, so steht der Kanton Schweiz Ende Jahr das erste Mal überhaupt ohne Budget da.
Nachrichten. Für die NEHAT soll es im Kanton Schweiz möglichst gleich eine eigene Zufahrtsstrecke geben. Auf diese Forderung haben sich Vertreter von der Schweizer Regierung, vom Kantonsrat und von den betroffenen Gemeinden geeinigt. Sie verlangen laut einer Mitteilung von heute ein umfassendes Vorprojekt, das die ganze Linienführung im Kanton Schweiz auf den gleichen Stand bringt. Es geht um eine Achse und um einen Urmibergtunnel und um die Linienführung im Felderboden und das Goldau. Für den Kanton Schweiz ist es wichtig, dass die NEAT-Züge nicht den Regionalverkehr verdrängen. Der Kanton Uri hat ein weiteres grosses Hochwasserschutzprojekt abgeschlossen. Massnahmen an der Reuss zu Amsteg sind fertig gebaut, hat die Urnerbaudirektion heute mitgeteilt. Das Reuss-Hochwasser hat 1987 und 2005 zu Amsteg grosse Schäden angerichtet. Darum hat der Fluss jetzt mehr Platz bekommen, die Zolle ist abgesenkt und das Flussblatt ist aufgeweitet worden. Der Bahnhof von Baudeck im Luzerner Seetal sieht aus wie neu. Die Sanierungsarbeiten am denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude sind nach 6 Monaten abgeschlossen, hat die SBB heute mitgeteilt. Am nächsten Donnerstag wird der Umbau gefeiert. Unter anderem zieht die Gemeinde Hofteren dort als Mieterin ein. Sie bietet den Veranstaltungsraum für Vereine an, die bis zu 80 Leute Platz haben. In die Renovation hat die SBB 1,2 Millionen Franken gesteckt. Sport, Fußball, die Schweizer Nationalspielerin Ramona Bachmann geht zurück auf Schweden. Die 19-jährige Luzernerin geht nach einem Jahr in den USA wieder zu ihrem früheren Verein Umea Schweden, wo sie schon 3 Jahre geshootet hat. Ein alter Wunsch hat der Obwaldner Kantonsrat heute endlich erfüllt. Die Jungen bekommen ein neues Jugendkulturzentrum. Auf dem Parkplatz Benzemetterli beim Kreis aus Arne-Süd soll ein Doppelpavillon aufgestellt werden. Im Parlament haben das neue Jugendkulturhaus alle unterstützt. Misstöne gegeben hat es trotzdem. Uli Stauder.
Nachdem das alte Kulturhaus, der Juko-Pavillon, wegen dem Ausbau von der Kante abgerissen muss werden, ist das Bedürfnis dringend geworden. Ein neuer Ort, wo es Konzerte oder Theater gibt, mit Barbetrieb, wo die Jungen selber betreiben, mit Hilfe von Fachleuten. Dahinter steht das Parlament. Der FDP-Kantonsrat Hans-Melker Reinhardt spricht darum allen aus dem Herz.
Wir freuen uns, unserer Jugend eine ewige Herausforderung zu geben. Wir freuen uns auf eine gelebte Ovalner Jugendkultur. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit zwischen den Betreibern, den Behörden und im grossräumigen Sinn betrachtet Anwohner. Wir freuen uns auf ein gutes Gelingen.
Nicht Freude gehabt hat man heute im Obwaldner Kantonsparlament an der Vorlage der Regierung. Zu wenig gut ausgeschafft war der Grundtenor, der CVP-Kantonsrat Urs Küchler sagt es so.
Leider ist es der Verantwortliche vom Sicherheits- und Justizdepartement sowie vom Bau- und Räumentwicklungsdepartement wieder nicht gelungen, eine gute Vorlage für einen Kantonsratsbeschluss zu erarbeiten. Die Kommission hat zu viele Fragen betreffend Eigentumsverhältnis, Unterhaltskosten, Baurechtsvertrag, Erstellungskosten etc. aufwerfen müssen.
So eine Kritik gehört der Waldner Regierung nicht zum ersten Mal. Und Justizdirektorin Esther Gasser gibt Fehler zu.
Ich nehme es vorweg. Der Fehler war, dass an der ersten Sitzung das Baudepartement in der Kommissionssitzung nicht vertreten war. Aber ich muss sagen, es ist ein sagenhaftes GIOZ-Projekt innerhalb von kürzester Zeit durchgezogen worden. Wir haben einen Standort, unter 15 Standorte ausgesucht. Wir haben Jugendliche an die Tischnarren geholt. Wir haben Umfragen gemacht bei den verschiedenen Jugendgruppen. Wir haben von den Anwohnern keine Beschwerden bekommen. Wir haben jetzt die Finanzierung noch gewährleistet.
Die Regierung übernimmt nämlich neben den Investitionskosten von 350'000 Franken auch die Anschubsfinanzierung. Das, weil sich ein paar Obwaldner Gemeinden geweigert haben, sich an den Betriebskosten von einem Jugendkulturhaus zu beteiligen. Das soll dann später im revidierten Jugendförderungsgesetz geregelt werden. Der Pavillon für die Obwaldner Jugendlichen soll im Mai nächstes Jahr eröffnet werden.
Ohne Diskussion durchgewunken hat der Obwaldner Kantonsrat heute das Budget 2011. Es rechnet mit einem Defizit von 1,2 Millionen Franken. Regionaljournal Zentralschweiz auf DRS1, es ist 5:45. Die Samichläuse sind parat und Desili auch. Die einen Orten sind sie schon feierlich ausgezogen, an anderen Orten ist es in diesen Tagen so weit. Jetzt sehen sie von Haus zu Haus, die Ante begleitet von Treichler und von Geislerklöpfer. Geislerklöpfen, das ist für die einen eine schöne Tradition, für die anderen ist es Lärmen. So gibt es zum Beispiel zu Unteräger in Krach im Dorf wegen Krach. An diversen Orten gibt es allerdings klare Reglemente, die sagen, wann man wie lange klopfen darf. Und das Kriens wird sogar gelehrt, wie. Der Dario Pelosi war in der Klöpfershow.
Es waren gut 3 Dutzend Schulkinder, die sich diese Woche auf dem Schulhausplatz Meiersmatt zu Kriens versammelt haben. Die meisten Buben, alle ausgerüstet mit irgendeinen Geiseln, teilweise sogar mit Reservezwicken am Hosenbund. An insgesamt 4 Übungen führt der Erwin Schmid, der Leiter der Kienzer Klöpferschule, Kinder ab 10 bis zur 3. Oberstufe ein, ins Geheimnis des rhythmischen Gruppenklöpfen. Zum Mitmachen müssen sie aber schon können, links und rechts klöpfen. Und das liegen wir bei den Kollegen, nicht an der Schule.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir mal eins zuschauen und dass man es testen tut. Man muss das austesten und wir erfahren dann schlussendlich, wie das eigentlich funktionieren tut. Ich kann vielleicht noch so viel sagen, der Grund, wieso das überhaupt ein Klopf entsteht, ist schlussendlich einfach, weil halt der letzte Teil der Geiseln, wenn man sie gegenziehen tut, eine Überschallgeschwindigkeit erreicht und das gibt schlussendlich dann den Klopf.
3 Nachwuchsklöpfer haben gerade wieder ihre Geiseln zusammengenommen und locker über die Schulter gelegt. Für sie ist klar, dass man bei dieser Klöpferschule mitmacht.
Es ist laut, macht Krach. Ja, wie es mir Spass macht, Geiseln klopfen. Ja, ist so eine Abwechslung zu der Schule.
Es ist halt Tradition.
Ja. Seit 11 Jahren leitet der Erwin Schmid mit seinen Kollegen die Klöpferschule von der Galli Zunft. Früher hatte er noch deutlich mehr Kinder hier.
Also wir hatten vor rund 10 Jahren mal ein Spitzenjahr mit rund 96 Kindern, wo wir dann nicht mehr recht gewusst haben, wo wir mithelfen. Und das hat jetzt halt leider ein bisschen abgeflacht. Im Moment sind wir so rund bei 40, 45 Kindern, wenn alle da sind.
Die Konkurrenz mit dem Fußball- oder Handballclub, die sei halt gross. Neben dem richtigen Schwingen der Geiseln ist es auch die Aufgabe von Erwin Schmid, seinen Schülern zu sagen, wo und wenn sie klopfen dürfen und wenn eben nicht.
Ja, es gibt von der Gemeinde aus ein Reglement, wo das Ganze eigentlich niedergeschrieben ist, dass wir erst ab dem 3. November anfangen, bis am 8. Dezember. Und eben zeitlich ist es beschränkt, wo das wir klopfen dürfen. Und halt dann auch die Androhung, wenn wir sich nicht daran halten, dass es einen Buss könnte geben.
Allerdings, grosse Reklamationen wegen dem Geiselklopfen gäbe es kaum.
Es gibt immer wieder mal einige Leute, die das Ganze nicht so toll finden. Wir hier in Kriens dürfen aber wirklich von einer Bevölkerung zählen, die das akzeptiert, die das schätzt, die teilweise Kinder auch belohnt, wenn sie so etwas machen. Und wir haben das auch bewiesen, dass man zum Beispiel das Klöpferreglement vor rund 2 Jahren zeitlich eigentlich erweitert hat. Also sie können am Mittag länger klopfen und sie dürfen am Abend länger klopfen. Und das spricht aus meiner Sicht dafür, dass die Kriense Bevölkerung dahinter steht.
Kurz bevor Kriens ein Nachwuchsklöpfer an dem Abend noch mit dem Schlussklopf loslegt, erklären 2 Buben noch rasch, wie das genau geht mit dem Geiselklöpfen.
Man schwingt einfach und irgendwann ziehen wir einfach auf die andere Seite mit genug Schwung und dann klopft es. Du musst üben, dass du es kannst. Wenn du nicht übst, dann kannst du es nicht. Und mit einer kleineren, wenn du dann angetragen werden bist mit einer grossen, dann kannst du nicht mehr mit der kleineren anfangen.
Ein grosser Tag für die Geiselklöpfer ist sicher morgen. Die Küsnacht ist Klaustag. Und am Samstag ist ebenfalls ein Anlass mit den Haufen Geiselklöpfer. Das Bäckeried ist der Samichlaus-Einzug. Sie hören das Regionaljournal Zentralschweiz und jetzt gerade der Regitipp von Thomas Heib.
Seit 25 Jahren unterstützt und fördert Daniel die Stiftung Künstlerinnen und Künstler, die im Kanton Uri wohnen oder heimatberechtigt sind. Wie vielfältig und lebendig das Urner Kulturschaffen ist, davon kann man sich jetzt wieder selber ein Bild machen, und zwar an der Jahresausstellung von der Daniot-Stiftung, die heute im Haus für Kunst in Altdorf eröffnet wird. 24 Künstlerinnen und Künstler zeigen ihre Werke aus verschiedenen Sparten und machen die Ausstellung so zu der wichtigsten Werkschau der Urner Kulturförderung. Zu sehen sind nämlich auch die Werke von diesen Kulturschaffenden, die dieses Jahr mit Förder- oder Werkbeiträgen ausgezeichnet werden. Der Künstler André Schuler gewinnt ein Stipendium für einen Atelieraufenthalt in Berlin, und das Urner Werkjahr, das mit 14'000 Franken dotiert ist, geht an junge Filmer Adrian Flückiger. Er hat die Hochschule Luzern absolviert und mit seinen Animationsfilmen schon verschiedene Preise gewonnen.
Die Ausstellung zu Altdorf kann man bis am 19. Dezember anschauen, und zwar vom Donnerstag bis am Sonntag, immer am Nachmittag. Die Werke und die Förderbeiträge werden am Samstag um 5 Uhr übergeben. Die Veranstaltung ist öffentlich. Regionaljournal Zentralschweiz, es ist 3 vor 6 Uhr. Das ist noch eines das Wichtigste von heute. Zusammenfassen tut es Marlis Zehnder.
Die Stadt Luzern spart ab nächstes Jahr 17 Millionen Franken. Das Stadtparlament hat gegen den Willen der Linken und der Grünen Sparpaket gutgeheissen. In diesem Paket sind über 130 Massnahmen vorgesehen. So gibt es zum Beispiel weniger Geld für das Jugendhaus Treibhaus oder im städtischen Personal werden die Löhne weniger stark erhöht. Im Kanton Schweiz muss die Regierung beim Budget fürs nächste Jahr wahrscheinlich noch einmal über die Bücher. Das Budget mit einem Minus von fast 140 Millionen Franken dürfte im Kantonsrat Mitte Dezember keine Mehrheit bekommen. Denn heute hat auch die Schweizer FDP entschieden, dass sie das Budget zurückweisen will, so wie das die Staatswirtschaftskommission und die SVP bereits angekündigt haben. Die Regierung selber hat heute nichts dazu sagen. Im Kanton Obwalden ist das Budget ohne Gegenstimme durch. Gerechnet wird nächstes Jahr mit einem Defizit von etwas mehr als 1 Million Franken. Weiter hat der Obwaldner Kantonsrat 350'000 Franken bewilligt für einen neuen Jugendkulturraum. Für den neuen Raum werden 2 Pavillons gebraucht, die während dem Ausbau der Kantonsschule als Unterrichtszimmer dienen.
Zum Wetterbericht für Zentralschweiz. Heute hat noch Jürg Zock von SF Meteo.
In der Nacht ist es zum Teil sternenklar und es wird eisig kalt. Am Vierwaldstättersee geht es auf minus 6 Grad zurück, am Seilsee kühlt es auf minus 16 Grad ab. Morgen am Freitagvormittag hat es dann zuerst ein paar hochnebelartige Wolken rum, sonst gibt es gerade um den Mittag um ein paar längere sonnige Abschnitte. Am Nachmittag tut die See wieder zu und gegen die Abend kann es dann vereinzelt um einen kurzen Schneegestöber geben. Es bleibt am Nachmittag eisig kalt mit etwa minus 4 Grad im Flachland und minus 9 Grad auf dem Pilatus. Am Samstag ist es dann trotz ein paar Schleierwolken recht sonnig bei etwa minus 3 Grad.
Regionaljournal Zentralschweiz. Heute ist Karin Portmann für die Sendung verantwortlich. Am Mikrofon war der Peter Portmann. Das nächste Regionaljournal Zentralschweiz kommt morgen Morgen nach der 6:30 Nachrichten und ständig sind wir im Internet unter regionaljournal.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.